2.
Nachtflug über die Wüste. Man weckte mich in meinem Hotel in Damaskus um 2:30 Uhr. Es war eine helle Nacht, und ich glaubte zuerst, es sei schon die Dämmerung, welche die Straßen weiß machte. Ich wurde von 2 Leuten der French Airline im Auto abgeholt. Ein Kellner trug mein Gepäck hinaus. Alles vollzog sich in Eile. Und schon befanden wir uns auf der großen Straße, die zwischen leeren Hügeln zum Flugplatz hinausführte. Wir begegneten einer Kamelkarawane. Die Treiber saßen zwischen den hohen Säcken, wiegten sich hin und her und sangen. Dazu hörte man das Geläut der kleinen Glocken am Hals der langsam schreitenden Tiere. Wir überholten sie und sahen von weitem die roten Lichter des Flugplatzes. Eine kleine Straße zweigte von der großen ab. Wir fuhren zwischen den Schuppen und Flugzeughallen hindurch und blieben neben dem großen dreimotorigen Flugzeug stehen, dessen Propeller schon liefen und blaue Funkengarben aussandten. Mechaniker liefen hin und her. Es war sehr kalt. Die beiden Piloten standen in ihrem dicken Lederzeug wartend und betrachteten den großen, zitternden Leib der Maschine. Dann stiegen wir ein, Decken und Fußsäcke wurden gebracht, die Türe schloss sich, das Licht erlosch, und wir rollten zwischen den roten Lampen hindurch über das Feld, schwebten schon über den Lichtern der Stadt und sahen gleich darauf die Gärten von Damaskus unter uns liegen. Ölbäume und Palmen, reiche, große Haine, ummauerte Vierecke, Brunnen, dunkle Flecken bebauter Erde, alles in weißes, milchiges Licht getaucht. Dann die Straße. Ein geschlängeltes Band, die aus der Wüste kommt und in diesen mit Wasser und Fruchtbarkeit gesegneten Landstreifen führt, am Ende aller Mühen. Daher auch die Stadt Damaskus ihre poetischen Beinamen in der fantasievollen Sprache der Araber erhalten hat. Aber bald wurde die Nacht wieder dunkel und der Glanz erlosch. Es waren nur noch die Hügel, die sich wie der Faltenwurf eines Kleides nach allen Seiten hin verliefen. Manchmal erkannte man ein Dorf, einen festen Platz, umwehrt von den geschlossenen Fenster und lückenlosen Mauern der äußersten Häuser. Innen reihte sich Hof an Hof, Gasse an Gasse, und am Ost- und Westende verließ eine Spur das Dorf und verlor sich in der Nacht. Bald hörten auch die Dörfer auf. Wir flogen in tiefer Dunkelheit über die ungeborene Welt, die Wüste. Erst nach 2 Stunden begann die Dämmerung. Bisher hatten wir nur die kreisenden blauen Garben der Propeller neben uns gehabt. Jetzt blieb hinter uns der Himmel pastellblau. Vor uns wurde er schwarz und brach sich in violett und stahlblau an der roten Wand im Osten. Die Feuerräder erloschen. Unten befreite sich die Wüste aus dem Schlaf und tauchte aus der Urnacht. Und wir waren die ersten Menschen vom ersten bleichen Licht getroffen. Dann ging die Sonne auf, und es war wieder Ausbruch eines großen Feuers, und man sah lange Zeit nichts mehr. Der Pilot öffnete die Türe zum Passagierraum und winkte mir, nach vorne zu kommen. Schwarze Vorhänge schützten den Blick vor den Sonnenstrahlen. Durch die Spalten sah ich, wie unter uns das Licht sich ausbreitete, wie die Sandhügel Reihe um Reihe erglänzten, sich in eine Schatten- und eine Lichtseite teilten und Gestalt annahmen. Nach allen Richtungen vollzog sich dieses Spiel wie eine zarte Wellenbewegung, und die Wüste, eben noch tot und von stumpfer Farblosigkeit, verwandelte sich nun in einen breiten, fließenden Strom mit goldener Oberfläche. Der Pilot zeigte mir Schakale und gleich darauf Gazellen, die niedrig und weiß von ihren Schatten begleitet unter uns hinwegflohen. Bald hörten die Hügel auf, und es gab nur noch Sand und große Flächen und manchmal verwehte Stellen, wo sich eine winzige Erhebung gebildet hatte und Ringe sich wie die Niveaulinien einer Landkarte im Sand abzeichneten. Da und dort ein Wadi, ein ausgetrocknetes Bachbett und manchmal auch Wasser, in tiefen, länglichen Brunnen schwarze Spiegel. Als es schon völlig Tag geworden war, sahen wir die Wüstenstraße, die Route der Karawanen und heute der großen Automobile, welche von Damaskus kommend die Wüste in 2 Tagen durchqueren. Eine Reihe von Wagenspuren, breit nebeneinander gelagert, lief von unsichtbarem Anfang und führte zu dem Fort Rutba, dessen Wasserturm schon von weitem sichtbar war. Und eine halbe Stunde später zeigte mir der Pilot im Osten noch weit entfernt den schimmernden Euphrat. Gleich veränderte sich das Bild. Die Hügel begannen wieder, zahlreiche Einschnitte von Wasser, welches in der Tiefe lag und wie ein Kristall sprühendes Licht sammelte. An ihren Rändern gab es kleine, bald auch größere Felder, schwarze Erde, sorgfältig gezogene Ackerfurchen. Es gab Nomadenzelte, von einem Wall aus Dornensträuchern eingefasst. Kamele standen zwischen den Anwesen und reckten die Hälse. Wir sahen eine Karawane im Aufbruch begriffen. Vorne ritt schon der Leiter auf der Kruppe eines Esels in die Wüste voraus. Einige Kamele lagen noch in den Knien und warteten auf ihre Last. Einige gingen schon, folgten dem Esel und einer dünnen Spur im Sand, die ostwärts zum Ufer eines großen Sees lief. Seine blaue Fläche glänzte wie eines Messers Schneide, und ich hielt sie zuerst für eine Fata Morgana. Es gab Felachen, die hinter dem Flug hergingen. Und Büffel, die geduldig über das Feld zogen. Palmen erhoben sich, schwarze Silhouetten am breiten Euphrat. Überall regte sich Leben, ländliche Tätigkeit, die Kultur der Ebene. Ich dachte daran, dass seit 5000 Jahren sich dem, der aus der Wüste kommt, der gleiche friedliche Anblick bietet. Ein gelber, zerbröckelter Block, Rest eines der uralten Tempeltürme des Landes, stand am Ufer und beschwor einsam die Vergangenheit. Plötzlich strich der Schatten unseres Flugzeuges wie der eines riesigen Vogels darüber hinweg. Statt der raschen Gazellen waren es nun Schafherden, die auf den ersten, noch kargen Grasflächen weideten. Wir sahen Grün, angelegte Gärten, einen großen Palmenhain am segenspendenden Ufer, eine Brücke, eine kleine arabische Stadt, Rauch über den flachen Dächern, Menschen winzig in den tiefen Höfen, hoben die Köpfe, legten die Hand vor die geblendeten Augen und sahen zu uns empor. Dann berührte der Pilot meine Schulter, sagte etwas Unverständliches durch das Brausen der Motoren, schon neigte sich das Flugzeug, ich sah neben mir den Fluss und die Palmenhaine anstelle des Himmels und die Moschee mit den goldenen Minaretts warf sich uns schwindelnd entgegen, das Häusermeer Bagdads kreiste um uns, war ganz nah, fast über uns, entfernte sich wieder, die Ordnung stellte sich her und wir rollten schon über das Flugfeld und landeten. Ankunft in Mallorca. Inseln sind ungeeignete Reiseziele. Meistens ist es schwierig und umständlich, sie zu erreichen, noch schwieriger, sie zu verlassen. Der Entschluss, Einen Zug zu nehmen oder im Auto wegzufahren, hängt von der eigenen Energie, der Aufbruchsfreude ab. Diese Freude wird gelähmt und abgenützt im sinnlos verworrenen Hafengetriebe während des stundenlangen Wartens an Bord eines Schiffes, das dann erst zögernd ins offene Meer hinausgleitet, wenn unsere ungeduldige Sehnsucht längst vorausgeeilt ist zu neuen Küsten, blauen Gebirgen, fremden Städten und weißen Straßen, die zwischen Hügeln uns führen. Wohin? Denn Reisen ist Aufbrechen ohne Ziel. Nur mit flüchtigem Blick umfängt man ein Dorf und ein Tal, und was man am meisten liebt, liebt man schon mit dem Schmerz des Abschieds. Es gibt eine andere Art des Reisens, mit dem Baedeker in der Hand und dem fertigen Programm in der Tasche. Da ist die Strecke zwischen der Kathedrale von Chartres und dem berühmten Seebad Biarritz nur eine lästige Unvermeidlichkeit, und man weiß, was einem die Unternehmung wert ist und was man von ihr erwarten darf. Aber der Zauber, unterwegs zu sein, das Geheimnis der Namen, die sich erst mit Inhalt und Leben füllen, das Wirklichkeitwerden eines Traums, das Entzücken an der Entdeckung, dass eine Stadt, deren Namen man auf der Landkarte gelesen hat, heute wirklich existiert und mit Kirchen und Toren aus dem Abendnebel steigt, dass man tagelang durch heißes Binnenland fuhr und dann die windbestrichene Küste erreicht und das Meer in seiner Heiterkeit und schaumgekrönten Bläue. Ich habe Mallorca entdeckt. Vor mir, schon vor 100 Jahren, hatten es andere entdeckt. Ein paar originelle junge Engländer, Dichter und Maler. Georges Sand hat hier in einem Kloster gewohnt, an ihre Freunde gelangweilt, sehnsüchtige Briefe geschrieben. Ewig kann man sich nicht mit der Schönheit der Natur begnügen. Seither blieb Mallorca bekannt. Ein angenehmer Ferienaufenthalt für die einen, ein Refugium für andere. Eine schöne, südliche, romantische Insel, nicht allzu schwer zu erreichen und doch am Rande Europas, billig, mit einem milden Klima, vorzüglichem Sandstrand und einer Stierkampfarena in Palma. So viel wusste ich schon aus Prospekten. Der Name Mallorca war anziehend, fremdartig, vertraut, eine Versuchung, anzukommen in Mallorca. Wann wurde der Entschluss gefasst? Wie kam es, dass ich mich eines Abends an Bord eines kleinen, weißen Dampfers befand? Noch lag er im Hafen von Barcelona, noch konnte man sich anders entscheiden, aussteigen, untertauchen in den trüben, lärmenden Gassen des Hafenviertels, in der schwatzenden Menschenmenge der Ramblas. Aber ich fuhr nach Mallorca. Der weiße Schiffskiel glitt durch das weiche, schäumende Wasser des Mittelmeers. Der halbe Mond stand zwischen den Wolken und öffnete uns eine breite, sanfte Lichtstraße. Es war eine herrliche Nacht, und am frühen Morgen lagen wir vor Palma. An der Küste Syriens und der griechischen Inseln habe ich ähnliche Städte gesehen, die ihre weißen Häuser an die olivengrünen Berghänge bauen, ihre Gärten ausdehnen über die Hügel, ihre Villen bis auf die Landzungen, ihre Vorstädte und frischen Asphaltstraßen bis zu beiden Enden der Hafenbucht. Sarazenische Wachtürme stehen auf den Klippen. Die graue Kathedrale, sehr groß, mit kunstvoll durchbrochenen Bögen, schwebt fremdartig in der Fülle des klaren, farbengewohnten morgendlichen Lichts. Am Kai gibt es neben Warenballen, staubigen Taxis, Zeitungsständen ganze Berge von Orangen. Neben den kurzen gelben Kaminen der Dampfer schwankt ein Heer von zarten Segelmasten, zart, bewegt, silbern, durchsichtig wie das Geäst von Pappeln, und Fahnen werden aufgezogen, entrollen sich und knattern im Wind. O Heiterkeit dieser Ankunft, dieser frühen Stunde, salzige Frische und der Geruch des Meeres, unvergleichlich erfreuender Anblick des Südens. Als ich im Villenvorort Terno auf der Terrasse eines Hotels frühstückte, wusste ich, dass die Ankunft auf der Insel schon gültig geworden war, dass ich nicht leichtfertig weiterreisen, sondern bleiben würde. Ihr Anblick mir vertraut, ihre Landschaft heimisch, ihre Namen schwer von hingebrachten Stunden und Tagen. Zuerst schien alles leicht einzuordnen. So wie Palma den syrischen Küstenstädten glich, so erinnerten die felsigen und gleichzeitig fruchtbaren Hügelzüge an die Abhänge des Libanon, die grün-grauen Oliven, die rötliche Erde, die trockenen Schafweiden auf windigen Höhenzügen erkannte man wieder als die herb-süße Mischung des Südens. Es gab Fischerdörfer und kleine Hafenorte hinter geschützten Buchten wie in Südfrankreich. Die alten Wachtürme waren von den Mauren erbaut, wie die gleichen Türme in Amalfi von den verwandten Sarazenen. Ja, selbst die fremdartige graue Kathedrale gehörte an diese lateinische Küste wie die Schlösser der Kreuzritter. Am Abend, heimkehrend, traf man Hirten und zerstreut weidende Schafe im Gebüsch, in Lorbeer- und Olivenhainen und träumte nachher von Griechenland. Das war keine Fremde, kein Exil, kein Abenteuer. Es war Europa. Sein Anteil am orientalischen Erbe, seine legitime Herkunft von Rom und Hellas, sein kulturtragendes Meer, seine lateinische Sprache, sein unvergängliches und schönstes Gepräge. Das alles war verbindend und stärkend, reich an Vergangenheit, für die Zukunft tröstlich. Musste man nach Mallorca fahren, um es wieder rein und lebendig zu spüren? Doch war es auch neu, mein Erlebnis, meine Entdeckung. Denn das eigene und einmalige des kleinen Inselbereichs ist mit dem legitim europäischen eine glückliche Mischung eingegangen. Sein Zauber war groß. Ich sah die Leute eines Dorfes tanzen. Sie kannten viele Tänze, spanisch feierliche, bäuerische Ländler zu Dudelsackklängen, maurisch-orientalische zu den fremdartig melancholischen, in Halbtönen gleitenden Musik, die ein Erbe der Araber ist und von den Flamencos genannten Sänger bewahrt und geübt wird. Dann tanzten sie ihren eigenen Tanz, der war zugleich anmutiger und wilder, unbefangener, sinnlicher und lustiger als die anderen, und von seinem komplizierten und hinreißenden Rhythmus haben wir den Bolero gelernt. Die Mallorquiner haben ihren eigenen Dialekt, ihre eigene Tracht, ihre besonderen und zähen Gewohnheiten. Sie sind Bauern und Fischer und sie haben ihre eigene Hauptstadt, Palma de Mallorca, in deren zu engen Gassen die Autos stecken bleiben, die zweirädrigen Eselkarren über schlechtes Pflaster holpern und die aus Gibraltar geschmuggelten Zigaretten billiger sind als in jedem anderen Land Europas. Man fühlt hier eine träge Gelassenheit. So nah ist man noch von den heimatlichen Ländern, so entfernt und geschützt vor ihrer unruhigen Bedrohtheit, und erfreut sich an seinen Buchten und Uferklippen, an der grünen Klarheit des Meeres, am Wind- und Wolkenspiel. Eines Tages werde ich wieder aufbrechen und die Insel verlassen müssen, getrieben von meiner Ungeduld, erfasst von Unstetheit, Zwang und Bereitschaft zu namenlosen Zielen. Aber wie reumütig schön wird die Erinnerung an Mallorca sein. Wie werde ich es dann lieben? Jenseits von New York. Hollandtunnel heißt der dunkel, feuchte, lau temperierte, von grünen Warnungssignalen und weißen Lampen erhellte Gang, der den Autofahrer aus der Riesenstadt New York unter dem Hudson-Fluss hindurch ans andere Ufer führt. Hupen ist nicht erlaubt, der Lärm der Straßenschluchten verstummt, die Sirenen der Schiffe werden verschluckt im Strom, der sich über die gewölbte Decke des Tunnels wälzt, und das gleichmäßige Summen der Automobile wirkt beinahe wie Stille. Man taucht unter, dahin, wo es den Unterschied zwischen Tag und Nacht nicht mehr gibt. Im selben Augenblick ist man gefangen und entwaffnet. Es gibt kein Zurück und kein Halten und keine andere Wahl, als den grünen Lichtern und weißen Pfeilen zu folgen, ein Glied in der Kette der Wagen. Und wie der Fuchs in Franz Kafkas traumdeutender Erzählung, der in seinem Bau das Ohr an die Wand legt und plötzlich jenseits ein leises Geräusch vernimmt, den Nachbarfuchs in seiner Höhle, so hört man, während man gleichmäßig dahinrollt, ein verwandtes, gleichmäßiges Summen jenseits der Tunnelwand. Die Kette der Wagen, die auf paralleler Bahn, aber in umgekehrter Richtung den Strom durchqueren. New York versinkt. Die Vision des gigantischen Babylon, dessen Türme aus dem Meer emporwachsen. Und es ist kein Zufall, dass gespenstische, langsam in den Nebel des Hudson gleitende Fähren oder der Unterwassertunnel uns hinaus und hinüberführen. Es ist kein Zufall, dass dies alles dumpfe Traumatmosphäre ist. Denn drüben, in Jersey, Hoboken und Newark, ist New York nicht zu Ende. Und die Ausfahrt ist keine Befreiung. Dort ist die Hinterbühne, der Gürtel, die grausige Wirklichkeit jener Vision einer übermenschlichen Stadt, als die man New York mit ästhetischem Entschluss betrachten kann. Gärten und Obsthaine, Wälder und grüne Auen luden einst die Städter zum Osterspaziergang ein. New York aber, diese Idee einer Stadt, diese steinerne Monstrosität, deren von den Menschen zu ihrer Bequemlichkeit erfundener Verkehr heute schon den Erfinder willen und hilflos in seinen Bann schlägt. New York hat auch die Landschaft ringsrum aufgefressen und die Menschen, die dort leben, atmen, arbeiten müssen, tun es unter unmenschlichen Gesetzen. Der Tunnel ist zu Ende. Riesige Pfeile auf die Fahrbahn gemalt weisen mich in die Richtung, in der sich mein Wagen fortbewegen soll. Ein Traffic Circle, ein Verkehrsring mit vielen Schildern und den Namen von Städten, aber eine grüne Lampe leuchtet auf und da gibt es keine Möglichkeit anzuhalten, sich zu besinnen und zu entschließen. Ich muss auf den Gashebel drücken und fahren, am laufenden Band, Glied in der Kette. Ich werde in eine große Straße mit 4 parallelen Fahrbahnen gedrängt. Schon sagen große Buchstaben, rechts oder links abbiegen verboten und grausig prägt es sich ein. Wenn ich dort hinten am Verkehrsring einen Fehler gemacht, einen Irrweg eingeschlagen habe, werde ich ihn nie wieder ändern und gut machen können. Ich bin gefangen in der großen Maschine des Verkehrs, in der technischen Wundererfindung, der Machine Infernale. Und es gibt kein Halten. Die Straße führt in sanfter Steigung aufwärts, wird zur Brücke und vor mir tauchen riesige Bögen auf, 1, 2, 3 Brücken, die letzte nur noch zart angedeutet, unendlich weit entfernt im rötlichen Abendhimmel. Sie führen nicht über Flüsse, sondern über die Erde, die man nicht mehr bewohnen, betreten, befahren kann. Diese Erde ist eine Ebene, ein flaches Becken, ein Trümmerfeld. Die Farbe ist die von Eisen und Rauch, bläuliches Schwarz und Grau, dazwischen Wasser, Sumpf oder Überschwemmung, dunkle, spiegelnde, faulige Lachen. Batterien von Fabrikschloten tauchen auf, Funkengarben steigen und fallen wie Sternschnuppen, Rauchfahnen bilden Wolken und ziehen mit dem Wind. Zwischen Kaminen und stehendem Wasser aber gibt es menschliche Siedlungen, geschwärzte Baracken, Reihen von Arbeiterwohnungen, eine verblichene Holzfassade, blinde Fenster, dahinter Höfe, von Backstein oder Bretterwänden eingefasst. Dort hängt Wäsche, dort stehen Töpfe mit kümmerlichen Pflanzen, dort spielen Kinder. Wo sonst können sie spielen? Auf der Straße ist es zu gefährlich und bis ins Freie wäre es ein hoffnungslos weiter Weg. Unter den Eisengerüsten der Hochbahnen aber, zwischen den Autofahrbahnen, die sich rechts und links säumen, gibt es viereckige, von hohen Gittern wie Käfige abgeschlossene Plätze, Pflasterboden. Als Himmel die Bohlen der Schienen. Im Meilenschilder der Polizeibehörden teilen mit, dass diese Käfige Kinderspielplätze sind, wo die Eltern ihre Kleinen tagsüber abgeben können. Man hat auch wohlmeinend ein paar gusseiserne Schaukeln und Turngeräte aufgestellt. Ja, man hat hier jenseits von New York für alles gesorgt, was Menschen von heute zu ihrer Existenz nötig haben. Es gibt nicht nur Fabrikschlote, Fabrikhöfe und Eisenlager. Es ist nicht, wie man zuerst glauben möchte, nur ein Abfallhaufen der Industrie. Es ist nicht nur eine riesige Arbeitsstätte. Die Namen Hoboken, Newark und Camden bezeichnen nicht nur Quartiere dieser traurig unmenschlichen Landschaft, es sind die Namen von Städten. Sie sind schwer zu erkennen, es gibt kein Tor, keinen Kirchturm und kein Rathaus und ihre Grenzen gehen ineinander über. Aber es gibt eine Polizeistation, einen Drugstore, ein paar Kinos, welche alte New Yorker Erfolgsfilme bringen und viele Tankstellen. Nun bin ich schon über 3 der gewaltigen Brückenbogen gefahren, Die Bahn führt abwärts, mündet in die Main Street einer dieser Städte, führt durch einen ununterbrochenen Vergnügungspark von Lichtreklamen, feurig sich drehenden Rädern, grell bemalten Baracken, führt schließlich hinaus, so denkt man. Aber wo die Städte, Fabriken, Hochbahnen zu Ende sind, beginnt die trostlose Weite von verdorbenem, sumpfigen, mit Alteisen bedecktem, totem Land. Irgendwo sind junge Arbeitslose am Werk, zu klären, zu säubern, zu entsumpfen, Gras oder Bäume zu pflanzen. Ein Regierungsprojekt, aussichtsloser als was die Griechen sich ausdenken mochten, einen Stall zu säubern, einen Stein hügelwärts zu rollen und ein vielköpfiges Ungeheuer zu enthaupten. Weit im Westen schimmert rötliches Abendlicht. Hier aber, über der Zukunftslandschaft, scheint es keinen hellen Tag und keinen sinkenden Abend zu geben. Ein unverändert grauer Himmel lagert niedrig über dem wüsten Chaos. Rauch und rieselnder Nebel verhüllen gespenstisch und fast großartig düster, was sonst nackte Hässlichkeit wäre. Und wie der Leib einer Riesenschlange schwingen sich neue Hochbrücken und verhelfen mir endlich zur Flucht.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.